Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind und ich darf Sie begrüßen zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland. Das ist die Nummer 47 vom Samstag, dem 23. November 2024. Und während ich hier aufzeichne, hat sich draußen der Winter ausgebreitet, wunderbar verzuckert, eine Wunder, eine Winter, eine Weihnachtslandschaft, wie man sie sich nicht besser erträumen könnte. Und zwar nicht in den Schweizer Bergen, weit in der Höhe, entrückt sozusagen über allen Gipfeln ist Ruhe. Nein, hier im unruhigen, im fiebrigen Flachland, im Zürcher Unterland haben wir wieder einmal einen richtigen Winter. Wir wissen nicht, wie lange, aber die Außenbedingungen, sie passen natürlich zu den frostigen Entwicklungen der Weltpolitik, zur Finsternis, die sich da draußen zusammenbraut. Und lassen Sie mich hier am Anfang gleich etwas in aller Deutlichkeit sagen, meine Damen und Herren, wenn es draußen zappenduster wird, dann braucht es Licht, dann braucht es qualifizierte Zuversicht und dann lasse ich mir auch die Fluchtwege des Humors nicht nehmen. Ich hoffe, dass Sie mir das nicht nachtragen oder negativ auslegen, so gewissermaßen als Frivolität, als Leichtfertigkeit, als Oberflächlichkeit. Nein, das ist es nicht. Ich finde einfach, es bringt überhaupt nichts, sich da in den Bunker der eigenen Depressionen zurückzuziehen, nur noch die Faust im Sack zu machen, sondern gerade eben dann, wenn es draußen vielleicht klopft und tätscht, wenn es sich verdunkelt, dann ist wichtig, dass man Gegensteuer gibt und man kann immer Gegensteuer geben und es gibt immer Lichtblicke und es gibt immer Möglichkeiten und Lösungen, die man finden kann. Man darf sich da dem Nichts nicht ausliefern, dem Nihilismus. Das ist für mich ein zentraler journalistischer Grundsatz, auch auf die Gefahr hin, dass ich gelegentlich zu optimistisch wirken kann. Das aber ist mir immer noch lieber, als wenn man permanent in der Untergangsbegeisterung schwelgt. Das ist ja auch eine Kernkompetenz, die man dem Journalismus, sofern man überhaupt von Kompetenz sprechen möchte, da in dem Sinn attestiert. Nun also, dramatische Entwicklungen, die wir da beobachten müssen. Ich habe gestern eine ziemlich steile These hier präsentiert in unserer Sendung, vielleicht ein vorgezogenes Weihnachtsmärchen, könnte man sagen, mit einem hoffentlich Happy End. Ich habe da den Geheimplan, einen mutmaßlichen Geheimplan als Denkhypothese in den Raum gestellt, dass nämlich die jüngste Eskalation der Amerikaner mit ihren Raketen, die sie da der Ukraine für Langstrecken oder russische Zielangriffe verwenden dürfen, dass die Amerikaner mit dieser Eskalation gewissermaßen eben einem Drehbuch folgen, einer Absprache zwischen dem abtretenden Präsidenten Biden und dem neuen Präsidenten Trump. Bad Cop, Good Cop, mit dem Endresultat, dass die Friedensverhandlungen erleichtert werden. Ja, da ist viel Hollywood drin, da ist auch Verschwörungstheorie drin, da ist Fiktion drin und Wunschdenken, aber ich halte das nicht für eine gänzlich unplausible These, die ich aber hier gar nicht weiter ausführen möchte, weil ich gestern darüber gesprochen habe und auch darüber schreibe in der aktuellen Ausgabe. Womit ich mich einleitend befassen möchte, und da sind wir gleich bei der Titelgeschichte unseres E-Papers hier, Putins letzte Warnung an den Westen, Fragezeichen. Wir wissen ja auch nicht, ob es die letzte Warnung ist oder ob es gar keine Warnung mehr ist, sondern eine Ankündigung. Auf jeden Fall hochdramatisch die Rede des russischen Präsidenten, die er gehalten hat. In klaren Worten hat er gesagt, wir werden spiegelbildlich diese neue Qualität des Kriegs beantworten. Wir haben eine Superwaffe, eine Rakete, die nicht abgefangen werden kann und unglaublich schnell ist und die könnte im Handumdrehen europäische Städte treffen. Das ist die Ansage und die Tatsache, dass der Präsident darüber redet und nicht einfach den Knopf gedrückt hat. Das zeigt, dass hier möglicherweise nochmal eine allerletzte rote Linie aufgezogen wird. Die Amerikaner haben sich verpokert, haben sich überhoben mit diesem jüngsten Schachzug. Und jetzt, soweit mein Eindruck, meinen es die Russen ernst. Und überhaupt nichts bringt jetzt das Gerede. Ich habe schon wieder E-Mails bekommen, das Gerede darüber, ob jetzt das Propaganda ist, ob das Unsinn ist, ob man das einfach zurückweisen soll und dass man ohnehin sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen sollte, wie dieser ganze Ukraine-Krieg zustande gekommen sei. Mit all diesem Grümpel, meine Damen und Herren, muss man jetzt einfach mal abfahren. Es ist wichtig, sich mit den Kriegsursachen auseinanderzusetzen, um eine Lösung zu finden, indem man eben diese Kriegsursachen beseitigt. Meines Erachtens ist die zentrale Kriegsursache nicht der imperialistische Drang Russlands, wie das bei uns einfach propagandistisch, unwidersprochen und auch zunehmend aggressiv und intolerant verbreitet wird. Nein, die Ursache dieses Kriegs ist die Tatsache, dass die Russen ihre Sicherheitsinteressen bedroht sehen, dadurch, dass der Westen, dass die Amerikaner vor allem die NATO ausdehnen bis auf ukrainisches Territorium mit allen Folgeschäden und Folgeauswirkungen, die sich daraus dann ergeben. Und das will man stoppen. Und bevor man sich jetzt da einfach aufschwingt, um das alles zurückzuweisen und sich da ja arrogant auch die Wahrheit einzubilden, sollte man das zunächst einfach mal ernst nehmen. Und jetzt vor allem diese Ansagen des russischen Präsidenten, die für mich schon eine Qualität annehmen, wie ich sie so bei einem Staatschef einer Atommacht zu meinen Lebzeiten nie gehört habe. Und ich kann nur hoffen, dass da die Zauberlehrlinge und Schlafwandler im Westen das ganz genau gehört haben. Und selbst mein Geheimplan, eben mein vorgezogenes Weihnachtsmärchen, vielleicht aber auch eine sehr realistische Darstellung dessen, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, dieses Weihnachtsmärchen wäre ja immer noch kompatibel mit dem Szenario, das wir jetzt sehen. Also, zum Glück haben wir hier diese Eskalation noch nicht. Sie ist jetzt aber angekündigt und meines Erachtens muss jetzt im Westen darauf geachtet werden, dass hier keine weiteren Risiken eingegangen werden. Das ist hier sozusagen die zentrale Botschaft dieser Titelgeschichte und auch der entsprechenden Wortmeldungen des russischen Präsidenten. Wir haben das alles für Sie hier ja detailgetreu und hautnah nachgezeichnet, dokumentiert, sodass Sie sich da wirklich selber einen Eindruck machen können. Wir aber sind in diesem Zusammenhang oder jetzt vor allem auch meine Artikel, durchaus hoffnungsfroh dahingehend, dass ich einfach glaube, dass am Schluss sich auch in dieser Zuspitzung die Vernunft durchsetzen wird. Die Frage ist, was macht der Oppositionsführer in Deutschland, Friedrich Merz? Das ist auch eine wichtige Figur in unserer Berichterstattung, eine Reizfigur unserer Berichterstattung. Und kritisch wenden wir uns diesem Oppositionellen zu, der jetzt natürlich mit seiner Ankündigung, den Taurus an die Ukraine zu liefern, sollte er dereinst Kanzler werden, noch mehr im Abseits steht. Ausgerechnet er, der Erztransatlantiker, steht auch völlig über Kreuz mit der neuen amerikanischen Regierung, was die Frage aufwirft, nicht nur nach dem historischen Bewusstsein von Friedrich Merz, sondern auch letztlich nach seinem Urteilsvermögen in Bezug auf aktuelle politische Konstellationen, denn der amerikanische Präsident Trump, der ja schwerste Vorwürfe erhoben hat gegen die beiden Regierungen, sie jongliere da mit einem dritten Weltkrieg. Ich meine, wenn es nach Merz ginge, dann würden noch reichweitenstärkere Raketen an die Ukraine geliefert. Ich meine, das müssen Sie sich vor Augen halten in Deutschland. Merz würde weitergehen als Biden. Und Bidens Maßnahme, Bidens aus meiner Sicht, wenn man jetzt dieses ja Geheimplan-Märchen oder diese Geheimplan-These, lassen Sie mich es so sagen, wegschiebt, dann hat also Biden hier eine ganz markante Linie überschritten, die allerdings Merz noch weiter überspringen möchte und damit natürlich, und das ist die Absurdität des Ganzen,
in der Ukraine selber keine Wende des Krieges herbeiführen würde, aber eben Deutschland und damit Europa mitten in diesen Krieg hineinstürzte. Das ist das ganz große Problem und deshalb kann man nur hoffen, als Schweizer, als Europäer, dass irgendjemand diesen Merz entwaffnet, sei es durch Nichtwahl, sei es dadurch, dass man den Bundeskanzler Scholz hier stützt bei der Vertrauensabstimmung. Und so wie es aussieht, hat ja auch die SPD jetzt gemerkt, dass es nichts bringt, hier den eigenen, ja, in dieser Hinsicht Friedenskanzler bei aller Führungsschwäche und bei allen nachweislichen Problemen, die er da verursacht hat und vielleicht auch noch verursachen wird. In dieser Frage steht Scholz ganz klar auf der richtigeren Seite als Merz. Und bis jetzt hat er auch keine Anzeichen offenbart, dass er hier diese Linie auch wieder zu überschreiten bereit wäre. Also Merz für mich ein Sicherheitsrisiko, das sich weder Deutschland noch Europa leisten kann. Und deshalb ergibt sich daraus eigentlich nur die Notwendigkeit, da bei der Vertrauensfrage den Olaf Scholz zu unterstützen. Und interessant ist ja schon, dass sich jetzt auch bei der Sozialdemokratie die Wogen etwas geglättet haben. Friedrich Merz, der Dr. Strangelove aus dem Sauerland. Lassen Sie mich noch etwas sagen zu Wladimir Putin. Sollte er ernst machen mit seiner vielleicht impliziten zwischen den Zeilen herausgehörten Drohung, mit seiner angeblichen Superwaffe, mit seiner mutmaßlichen Superwaffe, europäische Hauptstädte anzugreifen, dann wäre er meines Erachtens der Schurke, der Erzschurke, den manche in ihm sehen. Denn nichts wäre meines Erachtens ungerechter, als die Europäer zu bestrafen für die Dummheit ihrer Politiker. Das muss man hier ganz klar sagen. Und Putin hat mir ja in Sotschi in die Augen erzählt, dass er sehe, wie sich in Europa die politische Landschaft verändere. Das sei ein Naturgesetz, dass sich neue Regierungen, die eine andere Politik, auch eine andere Russlandpolitik favorisieren, dass diese politischen Kräfte sich jetzt durchsetzen werden. Sollte jetzt also Putin ungeachtet all dessen trotzdem auf den irren Gedanken kommen, eine europäische Hauptstadt anzugreifen, um eben jene Politiker zu bestrafen, die ohnehin bald abgewählt werden, dann wäre das für mich eine Wahnsinnstat, eine Untat, die aufs Fürchterlichste zu verurteilen wäre, wobei diese Verurteilung dann überhaupt nichts mehr bringt, weil der Schaden schon angerichtet ist. Dies gesagt habend, glaube ich allerdings nicht, dass dies ein Szenario ist, denn Putin weiß ganz genau, die wahren Drahtzieher aus seiner Sicht des Unheils, die sitzen ja in Washington, die sind in den USA und die sind ja auch schon auf dem Abgang. Also das sind Fakten, das sind Indizien, meine Damen und Herren, die mich bei allem, und ich nehme das sehr, sehr ernst, was wir da draußen sehen, die mich bei allem doch zu einem relativ optimistischen Zwischenfazit kommen lassen, so denn die deutschen Regierungen, Entschuldigung, die internationalen Regierungen, aber dieser freudsche Versprecher, der ist schon auch sehr erhellend und sinnhaft, ja eben auch gerade die deutsche Regierung, die darf jetzt keine Fehler mehr machen, meine Damen und Herren. Und zwar Fehler aus der russischen Sicht. Und das heißt nicht, dass man die russische Sache hier verteidigt. Und das geht's ja gar nicht. Sondern es geht darum, einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Ich meine, es ist ja absurd, dass man so etwas überhaupt schon ausspricht an einem Samstagmorgen. Um Himmels Willen, wir müssen sofort aufhören damit, um auch nicht die Bedeutung dieses Programms und dieser Sendung zu überschätzen. Wir sehen uns hier nicht als die Cassandras der Gegenwart, die sich da einbilden, ein weltgeschichtliches Ereignis aufhalten zu können. Aber was wir können zumindest unseren Job als Journalisten ernst nehmen und jene Probleme herauszukristallisieren versuchen, damit Sie darüber reden können. Es ist mir ja noch so lieb, wenn Sie das alles widerlegen und in Bausch und Bogen als Hirngespinst entlarven können, was ich hier erzähle. Aber mein Auftrag besteht eben darin, jene mutmaßlichen Hirngespinste, bei denen es sich allenfalls auch um harte Fakten handeln könnte, wie ich glaube, die hier in aller Deutlichkeit zur Diskussion zu stellen. Also Putins letzte Warnung an den Westen, die dramatische Rede des russischen Präsidenten. Was macht Dr. Strangelove aus dem Sauerland? Dann weitere Themen jetzt punkto Intensität ein paar Stufen weiter unten angesiedelt. Seine beleidigte Majestät, die Leiden des Robert Habeck am unbotmäßigen Volk, Harald Martenstein über die Klagewelle und eben diese neuen Majestätsbeleidigungen in Deutschland. Ich meine, dass man sich in so eine Kammer des Unsinns aus der Vergangenheit im 21. Jahrhundert in der Bundesrepublik verirren kann, also das lässt auch tief blicken. Und dieser Majestätsbeleidigungsparagraph, der ist ja 2018 einstimmig im Bundestag verabschiedet worden, jetzt haben wir ihn plötzlich wieder und eine Regierung handelt danach, ohne dass das wieder in Bausch und Bogen zurückgestampft wird. Das sagt auch sehr viel aus über dieses Parlament, über diesen Bundestag, den sie haben. Da sind auch eine ganze Reihe von eingebildeten Majestäten da drin, die es offensichtlich richtig finden, wenn deutsche Bürger die Chefs im Land wegen angeblicher Majestätsbeleidigung in den Senkel gestellt werden. Europa, wach auf! Eine literarische Anleitung zur Rettung unseres Kontinents. Professor Jürgen Wertheimer und Al Pacino. Da sind wir nun gänzlich im Eskapismus zu Hause. Norbert Körzdörfer blickt in die Seele des Schauspieler-Idols. Meine Damen und Herren, dies in aller mir im Moment zu Gebote stehenden Kürze und Verdichtung und hoffe auch angemessenen Dramatik und Ernsthaftigkeit ein Zwischenfazit zu diesen doch sehr, sehr aufwühlenden Vorgängen, die wir derzeit zu kommentieren haben. Ungeachtet all dessen wünsche ich Ihnen ein zauberhaftes Wochenende. Wenn Sie auch in Schneegebieten sich bewegen, lassen Sie sich da zumindest etwas entführen in ja die Wunderlandschaften der vorweihnachtlichen Fantasie. Das dürfen wir einfach nicht wegschieben bei aller Ernsthaftigkeit. Es sind gravierende Probleme da, aber es gibt auch, und ich habe versucht, darauf hinzuweisen, es gibt auch Lichtblicke, wenn auch relative Lichtblicke. Und ob sich diese Lichtblicke bestätigen, das liegt in der Hand unserer Politiker. Aber das liegt natürlich auch in der Hand der Medien, vor allem auch der Bürger, dass sie jene öffentliche Druckkulisse aufbauen, damit den Politikern der 20er herunterfällt, wie wir das in der Schweiz auszudrücken pflegen. Hier gibt es also auch eine Verantwortung des Bürgers, von selber kommt es nicht. Und am Ende hoffen wir ja immer auch noch auf den Opportunismus der Leute, die da in diesen politischen Ämtern stehen, weil die nehmen schon Rücksicht auf öffentliche Stimmungen. Und das Drama, den Fluch, den sie ja haben jetzt in Deutschland, der besteht ja eben darin, dass ihre Medien allzu sehr sich da einseitig eben einer propagandistischen Sicht ausliefern. Diese Gefahr besteht natürlich auch, wenn sie der Gegenseite zu sehr zuhören. Aber ich glaube, es ist einfach besser, wenn man sich mit beiden Sichtweisen, mit beiden Perspektiven auseinandersetzt, die auch aufeinanderprallen lässt, wie wir das ja immer wieder tun, nicht zuletzt in der Weltwoche. Meine Damen und Herren, das war's. Ganz herzlichen Dank. Hier noch einmal das Cover. Jetzt nicht unbedingt ein Sympathieträger-Cover, aber ich glaube, etwas Wichtiges, was möglicherweise in der Publizistik bei Ihnen zu Hause zu wenig mit der nötigen Dringlichkeit ins Zentrum gerückt wird, damit wir uns einfach klar werden, was wir davon halten sollen. Machen Sie es gut, bis bald, ich freue mich aufs Wiedersehen.